NDR Info. Echo des Tages.
Kein Hirn oder kein Herz? Das fragt man sich doch angesichts der Hasstiraden geifernder Neonazis vor der Flüchtlingsunterkunft in Heidenau. Kein Millimeter dem Mob, sagte heute Vizekanzler Sigmar Gabriel beim Besuch in Sachsen. Seine Chefin, Kanzlerin Merkel, besprach das Flüchtlingsproblem mit Frankreichs Präsident Hollande. Chinas Börsen stürzen in den Keller und reißen den deutschen Aktienindex unter die 10.000-Punkte-Grenze. Auch der Dow Jones fiel. Dazu der Kommentar im Echo des Tages. Gibt es bald Kontrollen wie in Flughäfen, auch in Bahnhöfen? Darüber diskutieren Politiker nach der Attacke auf den Talitzug. Die mutigen Amerikaner, die dem Attentäter die Waffe entrissen, wurden heute mit dem Ehrenkreuz der Legion ausgezeichnet. Und wir fragen, wie gesund sind eigentlich Kinderlebensmittel? Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat's getestet. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind aus Ihrer Heimat geflohen, weil der Krieg herrscht. Sie haben Ihr Leben riskiert bei der Flucht und nichts als dieses gerettet. Und erleben nun, wie vor Ihrer Unterkunft im scheinbar sicheren Deutschland eine wütende Menge Ihren Hass herausschreit und Ihnen am liebsten das Dach über dem Kopf anzünden würde, wären da nicht die vielen Polizisten. Abstoßend nannte Kanzlerin Merkel, was da in Heidenau passierte. Neonazis, wütender Mob, verletzte Polizisten. Heute war Vizekanzler Sigmar Gabriel in dem sächsischen Ort am Brennpunkt des Hasses. Von dort Beate Dietze.
Der ehemalige Baumarkt ist weiträumig abgesperrt, der Zaun mit weißer Folie verhängt, um die Flüchtlingsunterkunft vor neugierigen Blicken zu schützen. Wo am Wochenende der braune Mob Nazi-Parolen skandiert und randaliert hat, wartet jetzt ein Großaufgebot von Kamerateams, Fotografen und Journalisten auf Vizekanzler Gabriel. Von der anderen Straßenseite schauen Neugierige dem Treiben zu. Viele wollen nicht mit mir reden, andere sagen ihre Meinung frei heraus.
Warum redet der Gabriel hier mit den Asylanten? Die verstehen kein Wort. Der soll mit den Bürgern reden und dort klarstellen, auch der Bürgermeister. Die haben aber alle keine Eier in der Hose.
Die Menschheit ist so bekloppt. 89 sind sie wegen 100 D-Mark, da haben sie genauso einen Aufstand gemacht, da sind sie an die Grenze gerammelt und da waren sie wie von Sinnen. Und jetzt, ich kann das nicht begreifen.
Also weltweit sind wir praktisch geächtet. Und da muss man sich schämen, dass man hier im Prinzip mit den Leuten zusammenwohnt.
Als der Vizekanzler dann in Begleitung des Heidenauer Bürgermeisters vorfährt, geht ein Raunen durch die Wartenden. Gabriel geht an den Journalisten vorbei, gezielt auf einige Schaulustige zu. Eine Frau fragt Gabriel.
Wenn wir jedes Jahr 800.000 oder 1 Million haben, wie soll das in 3 Jahren oder in 5 Jahren aussehen in Deutschland?
Erstens gehen davon natürlich nicht ganz wenige noch wieder zurück. Also wir werden aus dem Westbalkan 200.000, 250.000 Menschen bitten müssen, das Land auch wieder zu verlassen. Das Zweite ist, ich denke, dass es gelingen muss, in Europa zu einer Verteilung der Flüchtlinge zu kommen. Wir werden ja auf Dauer nicht alle Flüchtlinge in 3 Länder bringen können. Schweden, Österreich, Deutschland.
Zudem sei die Zuwanderung gar nicht so schlecht, denn die Deutschen werden immer weniger. In den nächsten Jahren verliert Deutschland 6 bis 7 Millionen Arbeitsplätze. Arbeitskräfte, erklärt der Vizekanzler den Leuten, die jungen Flüchtlinge könnten ausgebildet werden und in Deutschland arbeiten.
Einer muss ja nicht nur ihre Rente erarbeiten, sondern auch meine.
Die Sorgen und Nöte der Menschen müssen ernst genommen werden, sagt Gabriel, macht im gleichen Atemzug aber klar, für rechtsextreme Übergriffe gibt es 0 Toleranz. Und der Heidenauer Bürgermeister Jürgen Opitz wirft erneut sein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale. Er fordert mehr Geld vom Bund und mehr Geld vom Land, damit der Landkreis seine Arbeit machen kann.
Jede Unterstützung, die ich bekomme, dass die Leute hierher kommen und sagen, Opitz, du machst das richtig, das ist doch für mich die Unterstützung. Und das nehmen doch die Leute über die Medien auch wahr. Ich kann das Gesicht von Heidenau sein, der sagt, es gibt in Heidenau viele andere Menschen. Und die das sehen, die sagen, Mensch, der Opitz meint mich.
Der Flüchtlingszustrom ist eine große Herausforderung, sagte Gabriel, bevor er wieder ins Auto stieg. Europa werde nicht am Euro und nicht an der Finanzkrise Griechenlands scheitern. Aber es habe riesige Probleme vor sich, wenn man es nicht schafft, mit der Flüchtlingsfrage angemessen umzugehen.
Beate Dietze über den Besuch Sigmar Gabriels im sächsischen Heidenau. Es ist natürlich eine rein hypothetische Frage, ob die ehemalige DDR nach heutigen Maßstäben als sicheres Herkunftsland gegolten hätte. Aber natürlich geht es bei jeder Fluchtbewegung auch um Wohlstand. Das war schon in der Antike so, als die armen Völker aus dem Norden nach Süden ins reiche Rom strömten. Wie also unterscheiden wir jene, die um ihr Leben rennen und denen, die nur eine bessere Zukunft suchen für ihre Familien? Wie unterstützen wir die vor dem Kollaps stehenden Kommunen? Wie verteilen wir Flüchtlinge so in Europa, dass nicht einzelne Länder die Hauptlast tragen? Darüber sprach heute Nachmittag Angela Merkel mit Frankreichs Präsident François Hollande. Aus Berlin, Dietmar Riemer.
Frankreichs Staatspräsident Hollande und die Kanzlerin wollten sich eigentlich nur mit ihrem Gast aus Kiew, dem ukrainischen Staatspräsidenten Poroschenko, über die Lage dort unterhalten. Allein die Tagesordnung war so nicht zu halten. Nach den Ausschreitungen in Heidenau und dem zunehmenden Flüchtlingsstrom aus dem Süden in den Norden der EU. Zudem stieg der Druck auf Merkel, sich jetzt öffentlich zu den Gewalttätigkeiten in Sachsen zu äußern. Und sie tat es dann doch ähnlich vehement wie Vizekanzler Gabriel zuvor in Heidenau.
Es gab dort eine aggressive, fremdenfeindliche Stimmung, die in keiner Weise akzeptabel ist. Es ist abstoßend, wie Rechtsextremisten und Neonazis versuchen, dumpfe Hassbotschaften zu verkünden. Aber es ist genauso beschämend, wie Bürgerinnen und Bürger, sogar Familien mit Kindern, durch Mitlaufen diesen Dinge noch einmal unterstützen.
Was jetzt tun? Die Kanzlerin und der französische Staatspräsident wollen Druck machen auf die Gesamt-EU, mehr Solidarität zu zeigen bei der Verteilung der Flüchtlinge. So gehe es jedenfalls nicht weiter.
Wir haben als Staats- und Regierungschefs besprochen, dass wir Registrierungszentren in den Staaten, die besonders vom Ersteintritt von Flüchtlingen betroffen sind, nämlich in Griechenland und in Italien, dass wir solche Registrierungszentren gemeinsam errichten, auch gemeinsam dort Personal zur Verfügung stellen. Und dies muss jetzt schnell geschehen, noch in diesem Jahr geschehen. Wir können keine Verzögerung akzeptieren.
Und so sieht es auch Hollande. Dieses Problem geht alle an.
Et c'est une responsabilité qui ne peut pas être laissée à un pays en particulier. Mais qui concerne toute l'Europe.
Toute l'Europe, ganz Europa geht es an. Hollande äußerte ein gewisses Verständnis für die jetzt angespannte Lage in Deutschland, verurteilte die Vorfälle in Heidenau indes ebenso scharf wie Merkel. Aus den Oppositionsparteien Grüne und Linke kommt unterdessen scharfe Kritik am Verhalten der Bundesregierung. Die Kanzlerin zeige sich nicht und zusätzliches Geld für die überforderten Gemeinden gäbe es auch nicht.
Wenn wir Aussagen haben der CDU und CSU, dann sind sie oft negativ, Taschengeldkürzungen, sichere Herkunftsländer und ähnliche Dinge. Eine ähnlich klare Haltung würde man sich mal gern umgekehrt wünschen, dass es eine klare Distanzierung gibt vor rechtswidrigem Verhalten und vor Pogromstimmung gegen Flüchtlinge.
Der Co-Vorsitzende der Linkspartei Rixinger, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Röttgen, CDU, forderte eine Grundgesetzänderung, damit der Bund in Zukunft ohne Umwege über die Länder Hilfsgelder an die betroffenen Gemeinden auszahlen kann.
Merkel und Hollande besprechen Flüchtlingsprobleme. Dietmar Riemer berichtete aus Berlin. Lange Zeit kannte die chinesische Wirtschaft nur eine Richtung, aufwärts. Kapitalismus ohne Demokratie mit schwindelerregenden Wachstumszahlen. Börsenspekulation wurde geradezu ein Volkssport im Reich der Mitte. Doch nun brechen die Kurse reihenweise ein, so heftig wie seit Jahren nicht. Und alle Eingriffe der Regierung scheinen wirkungslos. Aus Peking, Axel Dörloff.
Schwarzer Montag hat verheerende Auswirkungen auf Chinas Börsen. Das titelte die South China Morning Post, nachdem die Börsen in China dann am Nachmittag geschlossen hatten. Der Kursrutsch war wieder einmal heftig. Verluste von knapp 8,5% in Shanghai und knapp 8% in Shenzhen. Das habe sich in der vergangenen Woche schon angedeutet, meint die Investorin He Meijen aus Shanghai. Wie können Märkte jeden Tag so tief fallen? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Tage hintereinander nach unten und kein Mal nach oben. Eigentlich sollten sie steigen, wenn sie gefallen sind. Aber es fällt einfach, ohne zu steigen. Wir haben kein Interesse mehr zu investieren. Was wir verdient haben, hat der Markt uns wieder genommen. Die Talfahrt der chinesischen Aktienmärkte hat sich damit nochmal beschleunigt. Nicht. Der chinesische Aktienanalyst und Blogger Feng Xin über die Ursachen. Für so einen großen Kurssturz gibt es mehrere Gründe. Schlechte Wirtschaftsdaten, die Panik am Markt verursachen. Die Leute hatten hohe Erwartungen an die Zentralbank, dass Zinsen gesenkt werden und auch der Mindestreservesatz für Banken. Das ist aber bislang nicht passiert. Viele Investoren glauben, das sind schlechte Zeichen für die Märkte. Dazu sind auch die Kurse in anderen Ländern gefallen. Das hat den chinesischen Markt zusätzlich beeinflusst. Und das, obwohl die chinesische Regierung am Wochenende verkündet hatte, dass staatliche Pensionsfonds an Chinas Börsen investieren dürfen. Nach den neuen Richtlinien können Rentenfonds, die von Kommunen verwaltet werden, künftig 30% ihrer Nettovermögen in chinesischen Aktien, Aktienfonds und Mischfonds anlegen. Laut China-Staatsmedien könne dadurch eine hohe zweistellige Milliardensumme in die Aktienmärkte fließen. Und mit der steigenden Nachfrage steigen dann auch die Kurse. So hat sich das die chinesische Führung zumindest gedacht. Das hat aber nicht funktioniert. Einmal mehr zeigt sich in China, dass staatliche Interventionen an den Aktienmärkten gar nicht oder nur kurzfristig erfolgreich sind. Besonders wenn sie durch schlechte Konjunkturnachrichten und Gerüchte um ein Ende der staatlichen Hilfen für die Börsen in China zunichte gemacht werden. So war das in den vergangenen Wochen immer wieder. Ein kleiner Investor, der sich nur U nennt, ist jedenfalls bedient. Der chinesische Markt bietet nur Investment, aber kein Return. Die Kurse fallen mehr, als dass sie steigen. Investoren haben ihr Vertrauen verloren, weil nichts zurückgekommen ist. Das ist eindeutig. Die chinesischen Aktienmärkte sind dabei, die Mittelklasse rauszudrängen. Aber wenn man die Mittelklasse rausdrängt, gibt es auch keine Kaufkraft mehr und die Märkte florieren nicht. Bei aller berechtigter Sorge, es ist nicht damit zu rechnen, dass in China massenweise Kleinanleger pleite gehen. Die Chinesen haben einen deutlich kleineren Teil ihres Vermögens in Aktien angelegt als zum Beispiel die Menschen in den USA. Und immer noch haben viele Chinesen von dem Börsenboom profitiert. Denn Mitte Juni gab es ein 7-Jahres-Hoch. Die Aktienkurse in China waren um 150% innerhalb eines Jahres gestiegen. Erst danach ging es nach unten. Nun sind die Kurse in etwa wieder auf dem Wert von Januar 2015 gelandet.
Die Börsen werden ja nicht nur gelenkt durch Zahlen, Fakten und Vernunft. Börse, das ist auch ganz viel Psychologie. Wenn also in Asien die Kurse fallen, dann beunruhigt das die deutsche Börse. Panikverkäufe, der DAX auf Talfahrt, erstmals heute seit langem wieder unter der psychologisch wichtigen Marke von 10.000 Punkten. Aus Frankfurt, Jan Plate.
Sorgen um die chinesische Wirtschaft und die Entwicklung an den Börsen in China haben weltweit zu Kurseinbrüchen geführt. Nachdem der DAX vergangene Woche schon rund 8% an Wert verloren hatte, ging es jetzt noch einmal kräftig in die Tiefe um 4,7% auf 9.648 Punkte. In Shanghai ist an diesem Montag der Aktienmarkt um 8,5% eingebrochen. In Hongkong und Tokio betrug das Minus rund 5%. In den USA geben Dow Jones Index und Nasdaq Auswahlindex jeweils rund 2,5% nach. Das Vertrauen schwindet, dass die Regierung und die Wirtschaft in China das Ruder schnell herumreißen können. Dazu kommt die Furcht, dass ein weiterer Rückgang der Realwirtschaft in China, ein weiterer Nachfrageeinbruch der chinesischen Industrie nach Rohstoffen, die Schwellenländer noch stärker in Mitleidenschaft ziehen könnte. Das belastet die Währungen vieler Schwellenländer. Dagegen gewinnt der Eurokurs kräftig. Er steigt auf rund 1,16 Dollar.
Auch in London war die Börse heute auf Talfahrt. Für Spiegel-Online-Kolumnist Jakob Obstein sind die weltweit purzelnden Kurse bereits Vorbote des Untergangs des Kapitalismus. Soweit würde unsere Kommentatorin Ann-Kathrin Johansmann allerdings nicht gehen.
Die fetten Jahre sind vorbei, heißt ein guter Film von Hans Weingartner. Und so mancher Fondsmanager hat beim Blick auf die von ihm verwalteten Geldanlagen in dieser Woche wahrscheinlich dasselbe gedacht. Nach 7 Jahren bergauf ist die Unsicherheit an die Weltbörsen zurückgekehrt. Und dabei war es doch gerade erst wieder richtig gemütlich geworden. Die Lehman-Pleite und ihre Nachbeben gerade erst richtig verdaut und sogar die Griechen endlich auf dem Pfad der Tugend. Echte und selbsternannte Börsenexperten machen dafür vor allem die Schwächephase der chinesischen Wirtschaft verantwortlich. Die Chinesen haben ihre Währung mehrfach abgewertet. Ein Zeichen dafür, dass die Staatsführung die Wirtschaftskrise des Landes offenbar ernster nimmt als so mancher Europäer. Es stimmt, Chinas Wirtschaft wächst noch immer mit 7%. Das ist ungefähr 3-mal so viel wie in Deutschland. Aber nicht erst seit der jüngsten Finanzkrise wissen wir, dass die Zahlen von heute wenig über die Zahlen von morgen aussagen. Anders gesagt, wenn China stottert, sollten wir schon längst beim Logopäden sitzen. China zieht längst gleich mit den USA als stärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Und Deutschland ist von dieser Wirtschaftskraft abhängig wie kaum ein anderes Land. Volkswagen verkauft jedes dritte Auto in China. Auch BMW macht 20% seines Geschäftes dort. Aus dem Kreis der deutschen DAX-Unternehmen ist nur E.ON nicht in China engagiert. Aus keinem anderen Land der Welt kommen mehr Container im Hamburger Hafen an. Im ersten Halbjahr 2015 übrigens schon 10% weniger. Und nicht nur Deutschland hängt am Haken. Was die Weltwirtschaft angeht, so ist sie verflochten, hat schon Kurt Tucholsky geschrieben. Im Fall von China bedeutet das, eine schwache chinesische Wirtschaft drückt auch die Gewinne von US-Unternehmen. Zuletzt im Mai, also erst vor 4 Monaten, hat Apple-Chef Tim Cook angekündigt, dass China in den kommenden 2 Jahren wichtiger für das Unternehmen werde als der Heimatmarkt. General Motors verkauft in China bereits mehr Autos als in den USA. Die beiden wichtigsten Weltwirtschaften sind also stark voneinander abhängig. Das größte Problem, wenn es in China ernst wird, gibt es kein Gegengift mehr. Anders als bei der Finanzkrise vor 7 Jahren haben Regierungen und Zentralbanken in den USA und Europa ihr Pulver fast vollständig verschossen. Die Zinsen sind überall nahe Null, Staatsanleihen in Billionenhöhe von den Zentralbanken aufgekauft und selbst der Ölpreis historisch niedrig. Wenn es diesmal knallt, wird es richtig knallen. Das steht fest. Noch gibt es allerdings keinen Grund, das Ersparte unter die Matratze zu stopfen. Denn noch geht es den USA gut und Europa endlich wieder besser. Und die Aktienmärkte sind im Sommer Kummer gewöhnt. Blickt man auf die vergangenen 25 Jahre, geht es im Sommer am Aktienmarkt häufig abwärts, wenn das Thermometer steigt.
Ann-Kathrin Johansmann kommentiert im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Bei Meldungen wie der über den vereitelten Tali-Zuganschlag, da fragt sich ja eigentlich jeder, wie er selbst reagieren würde, wenn da plötzlich im Zug jemand eine Waffe hervorholt und schießt. 3 junge Amerikaner haben nicht lange überlegt, sondern beherzt eingegriffen, den Bewaffneten überwältigt und damit vermutlich ein Blutbad verhindert. Dafür wurden sie heute von Frankreichs Präsident Hollande mit dem Kreuz der Ehrenlegion ausgezeichnet. Aus Paris, Andreas Teska.
So also sehen Helden aus. Ein Brite im Anzug und 3 Amerikaner im Polohemd. Links auf der Brust prangt am Ende der Zeremonie der Orden der Ehrenlegion, angeheftet vom Staatspräsidenten persönlich. François Hollande bedankt sich im Namen Frankreichs bei denen, die alle nur noch die Helden aus dem Talis nennen. In diesem Zug waren über 500 Passagiere. Es reicht zu wissen, dass Ayoub al-Qasini Feuerwaffen und 300 Schuss Munition bei sich hatte, um zu ermessen, was uns erspart geblieben ist. Eine Tragödie, ein Massaker.
Une tragédie, un massacre.
Der Staatspräsident nennt den mutmaßlichen Attentäter beim vollen Namen und bezeichnet ihn als Terroristen. Unschuldsvermutung hin oder her. Doch der 25-Jährige, der aus Marokko stammt und lange in Spanien gelebt hat, bestreitet nach wie vor, einen Terroranschlag verübt zu haben, am vergangenen Freitag im Zug von Amsterdam nach Paris. Er habe zufällig in einem Park in Brüssel Waffen gefunden und die Passagiere nur ausrauben wollen, behauptet er während seiner Vernehmung. Eine Version, der die Ermittler keinen Glauben schenken. Sie versuchen, seine Vergangenheit zu rekonstruieren. 7 Jahre in Spanien, danach wohl für einen Job in Frankreich, angebliche Reisen in die Türkei und nach Syrien und Hinweise auf eine Radikalisierung, möglicherweise während einer Gefängnisstrafe wegen Drogenhandels. Spanien stufte ihn als potenziell gefährlichen Islamisten ein und hatte wohl Belgien und Frankreich vor ihm gewarnt. Ob es Pannen gegeben hat bei seiner Überwachung, lässt sich noch nicht sagen. Fest steht dagegen für Staatspräsident Hollande, dass die mutigen Männer im Talis als Beispiele taugen für Zivilcourage. Ihr Akt der Solidarität hat es erlaubt, mit bloßen Händen, ich betone, mit bloßen Händen eine schwer bewaffnete Person zu überwältigen, die zu allem entschlossen war. Ihr Heldentum sollte vielen als Beispiel dienen und als Quelle der Inspiration. Doch nicht immer sind in einem Zug zufällig Soldaten zur Stelle, um einen Anschlag zu verhindern. Eine totale Kontrolle, wie auf Flughäfen, gilt als unmöglich. Aber selbst Stichproben, etwa nach Aussehen, hält Alain Vidalies, Staatssekretär für Verkehr, für möglich. Ganz ehrlich, ich ziehe es vor, jemanden zu diskriminieren, um effektiv zu sein, statt einfach nur zuzuschauen. Im Talis hatten insgesamt 8 Personen nicht nur zugeschaut. 4 sind bereits heute ausgezeichnet worden. Auch die 4 anderen, darunter 2 Schaffner, erhalten in Kürze den höchsten französischen Orden.
Das Kreuz der Ehrenlegion für mutige Zugfahrgäste. Damit ist die Geschichte um das verhinderte Tali-Attentat allerdings noch lange nicht beendet. Im Gegenteil. Die Diskussion über Sicherheit in Eisenbahnen kommt gerade erst so richtig in Gang. Müssen wir also künftig alle durch Röntgenschleusen und uns abtasten lassen, wie im Flugzeug, wenn wir einen Zug besteigen? Aus Brüssel, Kai Küstner.
Bitte finden Sie sich eine Stunde vor Abfahrt des Zuges am Bahnhof ein. Aufforderungen dieser Art sind für Reisende, die sich für die Schiene entscheiden, bislang unvorstellbar. Gepäck- und Passkontrollen wie bei Flügen gibt es bislang innerhalb Europas mit wenigen Ausnahmen nicht.
Rail is not air and air is not rail.
Schiene ist nicht gleich Luft und Luft ist nicht gleich Schiene. Auf diese Gleichung brachte es heute ein Sprecher der EU-Kommission. Womit er sagen wollte, jedes Transportmittel sollte die Sicherheitsmaßnahmen genießen, die ihm angemessen sind. Einen anderen weiteren Satz, den die Kommission intensiv nach möglichen Antiterrormaßnahmen im Bahnverkehr befragt, ein ums andere Mal wiederholte, lautet: Lasst uns jetzt nicht überreagieren. Wir sollten keine übereilten Schlüsse ziehen, warnt die EU-Kommission. Doch die Debatte über neue Sicherheitsmaßnahmen ist bereits in vollem Gange, nachdem am Freitagabend möglicherweise ein Amoklauf in einem Thalys-Zug gerade noch vereitelt wurde. Die Debatte ist aber deswegen heikel, weil mehr Sicherheit stets auf Kosten der Freiheit zu gehen droht, weil mehr Kontrollen stets Gefahr laufen, in Konflikt zu geraten mit der grenzenlosen Bewegungsfreiheit in Europa, mit dem sogenannten Schengen-System. Die Freizügigkeit in Europa ist ein Grundrecht, das wir alle zu schätzen wissen. Schengen ist nicht verhandelbar. Die Kommission hat nicht vor, das zu ändern. Damit hat Brüssel immerhin schon mal klargestellt, was es nicht will. Die bekannteste Ausnahme, was Kontrollen angeht, bildet bislang der sogenannte Eurostar, der das europäische Festland mit London verbindet. Hier müssen die Reisenden in den Zug regelrecht einchecken. Pässe werden bei jeder Fahrt geprüft, das Gepäck durchleuchtet. Das ist deshalb möglich, weil die Briten eben nicht Teil des Schengen-Raums sind. Konkret wollte sich die EU-Kommission nicht zu der Frage äußern, ob sie sich etwas Ähnliches auch für Züge etwa von Deutschland nach Frankreich vorstellen kann. Generell gilt aber für Polizeikontrollen innerhalb Europas die Faustregel: Stichproben sind okay, Dauereinrichtungen ein Problem. Es darf zum Beispiel keine Kontrollen im Grenzgebiet in jedem einzelnen Zug geben. Das wäre ganz klar verboten. So die EU-Kommission. Belgiens Premier Michel hatte ähnliche Kontrollen wie beim Eurostar auch für andere Hochgeschwindigkeitszüge ins Gespräch gebracht. Vorerst fahren nun vermehrt Polizisten an Bord der Thalys-Züge mit. Dass sich Europas Bahnhöfe in Flughäfen verwandeln, ist vorerst kaum zu erwarten. Aber die Debatte darüber, wie sich Terrorattacken auf die Bahn verhindern lassen, dürfte Europa so schnell nicht loslassen. Beziehungsweise erst jetzt so richtig beginnen. Nach Auskunft der EU-Kommission hatten die Einzelstaaten an diesem Thema in den letzten Jahren wenig Interesse gezeigt. Man sei aber bereit, im Gespräch zu bleiben.
Diskussion über Sicherheit in Zügen nach dem vereitelten Thali-Attentat aus Brüssel, berichtete Kai Küstner. Für Thailand ein neuer Schauplatz des islamistischen Terrors? Das fragen sich viele Beobachter beunruhigt. Eine Bombe vergangene Woche mitten in einer belebten Einkaufsstraße Bangkoks. Es gibt Tote und Verletzte. Am nächsten Tag wieder eine Explosion, Gott sei Dank ohne großen Schaden anzurichten. Und heute wurde in Thailands Hauptstadt eine weitere Bombe entdeckt.
Eine Woche nach dem Bombenanschlag in der Innenstadt Bangkoks am vergangenen Montag hat die Polizei jetzt in der thailändischen Hauptstadt eine weitere Bombe gefunden und diese nach eigenen Angaben entschärft. Nach einer Anzeige sei man in ein Gebäude an der Sukhumvit, einer Hauptstraße in Bangkok, eingedrungen und habe dort die Bombe gefunden. Einen Zusammenhang mit dem Anschlag vom Montag und dem versuchten Anschlag vom Dienstag stellte die Polizei bisher nicht her. Von den zwei Verdächtigen, nach denen zurzeit gefahndet wird, fehlt weiterhin jede Spur. Einer der Männer ist auf einem Überwachungsvideo zu sehen. Man sieht ihn am vergangenen Montag um 19 Uhr, also zum Zeitpunkt des Anschlags am Erawan-Schrein, an der Taksin-Brücke. Er hat eine Tasche abgestellt, telefoniert und schiebt die Tasche schließlich mit dem Fuß ins Wasser. 18 Stunden später explodierte genau an der Stelle neben der Taksin-Brücke eine Bombe. Die Polizei rechtfertigt die schleppenden Ermittlungen unter anderem mit technischen Unzulänglichkeiten, etwa damit, dass viele Überwachungskameras in der Innenstadt kaputt sind.
Erneut Bombe in Bangkok gefunden, Udo Schmidt berichtete. Apfel oder Schokoriegel, Grünkernbratling oder Cheeseburger? Was glauben Sie wohl, wofür Ihr Kind sich entscheidet? Die meisten Eltern entscheiden sich letztlich bei ihren Sprösslingen für einen Kompromiss zwischen gesunder Ernährung und Nahrungsverweigerung. Frühstücksflocken oder süße Joghurts beispielsweise, ansprechend verpackt für Kids, aber eben auch gehaltvoll, sind ja schließlich Kinderlebensmittel, die können ja gar nicht ungesund sein. Und genau damit liegen wir falsch, sagt die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch.
In der Lebensmittelindustrie gelte eine einfache Regel, sagt Thilo Bode, der Gründer von Foodwatch.
Je ungesünder meine Lebensmittel sind, desto mehr kann ich damit verdienen.
Bei Frühstücksflocken mit einem hohen Zuckeranteil zum Beispiel 4-mal so viel wie mit Obst und Gemüse. Besondere Zielgruppe der Lebensmittelindustrie deshalb Kinder.
Sie untergräbt die Erziehungsbemühungen der Eltern für die gesunde Ernährung, indem sie die Kinder mit unlauteren, unmoralischen Werbemethoden anfixt.
Beispiele für diese Werbemethoden: Comicfiguren auf Verpackungen, Spielzeug im Happy Meal oder Gewinnspiele. Süße Limonaden, salzige Chips, fetthaltiges Junkfood. Die gesundheitlichen Folgen der Fehlernährung sind dramatisch. 15% der Kinder sind übergewichtig, 6% sogar fettleibig. Diese letzte Erhebung des Robert-Koch-Institutes ist allerdings fast 10 Jahre alt. Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg dieser Zahlen und mit immensen Kosten für das Gesundheitswesen. Denn dicke Kinder führen sehr häufig zu dicken Erwachsenen, warnt Dr. Dietrich Garlichs von der Deutschen Diabetesgesellschaft.
Das Ernährungsverhalten setzt sich fort. Bei den Erwachsenen haben wir ja über die Hälfte übergewichtig und 25% fettleibig.
Der Mediziner Garlichs fordert genau wie Foodwatch-Gründer Bode, dass der Gesetzgeber deshalb bei der Werbung für ungesunde Kinderlebensmittel einschreitet. Bislang gibt es beim Marketing nur eine freiwillige Selbstbeschränkung der Hersteller, den sogenannten EU-Pledge. Darin verpflichten sich Unternehmen wie Kellogg's, Danone oder Coca-Cola, nur Lebensmittel gezielt an Kinder zu vermarkten, die bestimmte Anforderungen bei den Nährwerten einhalten. Diese Grenzwerte sind viel zu lasch, kritisiert Oliver Heusinger, der für Foodwatch die Produkte dieser Hersteller untersucht hat.
Beispielsweise Frühstücksflocken, die bis zu 30% aus Zucker bestehen, sind nach dem EU-Pledge noch ausgewogen und sind in Ordnung für Kindermarketing. Bei der WHO im Vergleich wäre der Zuckergehalt schon ab 15 Gramm pro 100 Gramm zu viel.
281 Produkte hat Foodwatch für die Studie untersucht. Ergebnis: 90% erfüllen nicht die Vorgaben der WHO, um als ausgewogen gelten zu dürfen.
Ich muss sagen, auch uns hat das Ergebnis tatsächlich negativ überrascht.
Große Firmen wie Dr. Oetker, Katjes oder Haribo hätten die freiwillige Selbstverpflichtung erst gar nicht unterschrieben. Die Forderung von Foodwatch lautet deshalb,
dass ausschließlich solche Produkte, die WHO-Empfehlungen erfüllen, an Kinder gerichtet werben dürfen. Und für alle anderen sollte ein solches Marketing mit Gewinnspielen, Spielzeugbeigaben und Comicfiguren schlicht nicht erlaubt sein. Und die Altersgrenze bis 12 Jahre sollte mindestens bis 16 angehoben werden.
Nur mit Aufklärung und Information kommen wir nicht weiter, warnt auch der Mediziner Dietrich Garlichs.
Wie wir sehen an der Welle von Übergewicht und chronischen Krankheiten, diese Strategie ist gescheitert.
In Deutschland litten bereits mehr als 6 Millionen Menschen an Diabetes. Jedes Jahr kommen laut Garlichs 300.000 neue Erkrankungen dazu. Sein Plädoyer: Die Bundesregierung müsse endlich ihre Verantwortung erkennen und handeln.
Dagmar Pepping über ungesunde Kinderlebensmittel. Aber ob das hilft, wenn Sie Ihren Kindern jetzt von dieser Foodwatch-Studie erzählen, das wage ich zu bezweifeln. Eine Medaille beim Stabhochsprung werden Sie allerdings später nicht erringen, wenn Sie zu viel Zucker und Fett essen. Claudia Hogestraat über den heutigen Tag bei der Leichtathletik-WM in Peking.
Der WM-Titel ist weg. Aber das hat Raphael Holzdeppe überhaupt gar nicht interessiert. Die deutsche Fahne über den Schultern, ein breites Grinsen im Gesicht, freute er sich über Platz 2.
Ich habe keine Sekunde dem verlorenen Titel hinterhergewandt. Ich habe mich wirklich jede Sekunde über die Silbermedaille gefreut, weil ich habe alles auf den Tisch gelegt heute, was ich zu bieten hatte. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Medaille. Ich hatte ein paar Probleme. Ich war sehr nervös im Wettkampf. Und dementsprechend war die Freude dann auch groß und ich bin zu 100% zufrieden heute.
Und Stabhochsprung ist doch ein Mannschaftssport. Bei Holzdeppes letztem Versuch über 6 Meter bekam er Unterstützung vom späteren Sieger Shaughnessy Barber, von Teamkollege Tobias Scherbart und irgendwie auch von Usain Bolt.
Gestern haben wir auch gesagt, oder hat er gesagt, ja, der Usain Bolt, der hat wirklich starke Nerven. Und das habe ich ihm nach dem zweiten Versuch auch gesagt. Du hast genauso starke Nerven wie Usain und jetzt spring im ersten drüber.
Es reichte nicht ganz, machte aber trotzdem glücklich. Der französische Topfavorit, Weltrekordhalter Renaud Lavillenie, wurde Dritter. Und dann wurde im Vogelnest von Peking noch die schnellste Frau der Welt gekürt.
Start hat geklappt, Fraser ist besser raus, Schippers mit einem großen Rückstand. Vorne ist Fraser, dann ist noch Campbell auf der 2, Fraser tritt auf, Schippers kommt jetzt. Vorne und verändert Schäfer, Fraser auf den letzten Metern, rettet das Ding ins Ziel in 10,76 Sekunden. Die schnellste Blumenwiese der Welt ist aus Jamaika, Shelly Ann Fraser Price, die Weltmeisterin.
Für Fraser Price ist es der 5. große Titel über die 100 Meter. Dass es nicht immer eine Medaille sein muss, hat Christine Gierisch gezeigt. Als 8 Beste der Welt hat die Dreispringerin hochzufrieden das Stadion verlassen.
Und das war's für heute im Echo des Tages. Mein Name ist Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.